haben aktuell so viele Menschen in Deutschland das Gefühl, dass sie nicht mehr offen ihre Meinung äußern können. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Philosophen Richard David Precht. Schön, dass du da bist. Ein Gespräch mit einer Studie zu beginnen. Aber in diesem Fall würde ich gerne eine Ausnahme machen, weil sie sehr bezeichnend ist. Einer Allensbach-Studie zufolge hat jeder Zweite das Gefühl, in Deutschland seine Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Woran liegt das? Wovor haben die Menschen Angst?
Ja, das ist eine riesige Frage. Das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Diese Allensbach-Umfrage muss man sehr ernst nehmen, weil dieses Allensbach-Institut macht seit 70 Jahren fragt es jedes Jahr die Bundesbürger, ob sie das Gefühl haben, dass man in Deutschland frei seine Meinung sagen könnte oder ob es besser ist, lieber da vorsichtig zu sein und sich zurückzuhalten. Und das Ergebnis war, dass es der Höhepunkt war erreicht. Ende der 80er, in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre waren fast 90% der Deutschen der Überzeugung, dass man in Deutschland frei seine Meinung sagen kann.
Der Westdeutschen.
Der Westdeutschen, aber es gab keine signifikante Veränderung nach der Wiedervereinigung. Sondern eine signifikante Veränderung setzt ein, so vor 15 Jahren flaut das so ein bisschen ab. Und dann, so in der Corona-Zeit, fällt es völlig in den Keller. Aber auch seit der Corona-Zeit sinkt es immer weiter runter. Und das ist eigentlich eine alarmierende Zahl.
Aber woran liegt das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und das ist nicht ganz einfach, in einem einzigen Satz zu sagen. Aber wenn man mal sagen will, was ist sozusagen der große Subtext unter der ganzen Geschichte, dann würde ich sagen, wir haben in dieser gleichen Zeit, die Allensbach-Studie da protokolliert hat, in der gleichen Zeit hat sich ja die Gesellschaft sehr stark verändert. Na, wir hatten in den 50er und Anfang der 60er Jahren keine so wahnsinnig freie Gesellschaft. Es war eine Gesellschaft mit sehr starken Vorurteilen. Viele Leute lebten mental halb noch im Dritten Reich. Ja, es hatte noch gar nichts zu tun mit einer wirklich freiheitlich-liberalen Gesellschaft. Und dann kam in Deutschland eine Liberalisierung, die verbunden war mit Individualisierung. Ja, die Menschen durften immer mehr, ohne dass es gleich heißt, oh, guck mal, was die Nachbarn sagen. Es gab die Gleichberechtigung der Frau, zumindest sehr weitgehend. Die Vorurteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe sind im Vergleich zu der Zeit vorher zurückgegangen. Also eigentlich eine wunderbar positive Entwicklung.
Und was man würde ja meinen, dass man dann auch das Meinungsäußerung, also die Freiheit der Meinungsäußerung dann eher zunimmt.
Und das haben die Leute auch ganz lange genauso gesehen. Ja. Und dann passiert was Eigenartiges. Zu dieser ganzen Entwicklung gehört natürlich auch, dass wir sensibler geworden sind, dass wir verletzlicher geworden sind, dass wir emotionaler geworden sind. Ja, Emotionen in der Generation meiner Großväter haben Männer nicht gefühlt, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Die sind zum Fühlen in den Keller gegangen. Ja, heute redet jeder bei jeder Gelegenheit immer und unausgesetzt über Gefühle. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass unsere Verletzlichkeit enorm gestiegen sind. Wir haben einen riesen Anspruch daran, wie viel Respekt man uns entgegenbringt, wie viel Achtung, wie viel Aufmerksamkeit wir einfordern. Und bei jeder Gelegenheit verletzen wir ganz, ganz leicht mit dem, was wir tun, ja, die Sensibilität des anderen. Und das führt dazu, dass der Raum dessen, was man sagen kann, eigentlich immer kleiner wird, ohne dass man damit rechnen muss, dann heftige Gegenreaktionen oder als Person der Öffentlichkeit, Shitstorms oder dass man gecancelt wird und sowas zu erzeugen. Das heißt, wir sind zu hypersensibel geworden und nicht mehr widerstandsfähig genug.
Und wenn jetzt CSU-Chef Söder sagt, Deutschland ohne Auto, Chemie und Maschinenbau ist wie eine Frau ohne Unterleib. Ja. Da gab es ja relativen Shitstorm, diese Aussage. Er hat sich auch entschuldigt dafür und fand den Vergleich dann auch nicht mehr so gut. Aber ist das dann, also Frauen, die sich davon getriggert fühlen, ich fühle mich getriggert.
Ja, natürlich, warum immer die Frau?
Sind wir übersensibel oder sind wir zu Recht aufgeregt darüber?
Persönlich findet man das zu Recht total doof. Aber ob ich jetzt in der Öffentlichkeit auf den Söder zeige und sage, mein Gott, wie kann der nur sowas sagen? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich muss ja nicht über jeden, den ich irgendwo doof finde oder mich aufregen, daraus einen großen gesellschaftlichen moralischen Skandal machen. Das heißt, ich muss einen Unterschied machen zwischen meiner eigenen Sensibilität, ja, und dem, was ich sage, na gut, in einem freien Land darf man das machen. Es fällt nicht unter den Straftatbestand der Beleidigung, der Verunglimpfung, der Androhung von Gewalt und der Volksverhetzung. Das sind die Kriterien. Das sind Äußerungen, die wir nicht machen dürfen, aus guten Gründen nicht. Und ich finde auch richtig, dass es sie gibt. Aber Blödsinn reden darf man, auch als Politiker.
Ist das Problem dann...
Also,
Ist das Problem dann nicht eher, dass wir heutzutage so eine Aufregungsspirale haben, die so unfassbar befeuert wird, auch durch digitale Medien, durch Social Medien, durch Phänomene wie den Shitstorm, die es eben vor 20 Jahren, als die Umfragewerte noch anders waren, noch nicht gab in der Form? Mhm.
Also Shitstorms gab es eigentlich schon immer in Form von Pogromen früher oder sie spielten sich in Kneipen ab. Alle regten sich am Stammtisch über jemanden auf, aber sie hatten die Reichweite nicht. Mhm. Mhm. Und im Grunde genommen haben wir jetzt ein Riesensprachrohr an die Gesellschaft gemacht. Und man hat also mehr davon, was andere Leute alles hassenswert finden, worüber sie sich aufregen und so weiter. Mhm. Und wir haben überhaupt noch gar nicht gelernt, mit dieser sehr schnellen technischen Entwicklung umzugehen. Mhm. Das heißt, die Entwicklung überfordert uns eigentlich in jede Himmelsrichtung. Das ist die gegenwärtige Situation. Du hast das ja auch gerade gesagt, ne? Die Schwierigkeit, mit sozialen Medien adäquat umzugehen, sich nicht in ihnen verlieren, nicht in virtuellen Welten abzutauchen, Realität noch sauber zu unterscheiden. Mhm. Und das Ganze führt dazu, dass wir eigentlich so diese reale Erdung, die man hat, dass ich sage, das finde ich zwar doof, aber das kann ich wegstecken, das wird eigentlich immer weniger. Was haben, regen wir uns heute über Politikeräußerungen auf, die zum Teil ja dämlich und doof und unglücklich oder was auch immer sind, aber nicht wirklich was für einen Skandal hergeben. Aber leider nicht nur die sozialen Netzwerke, auch viele etablierte Medien setzen sich dann drauf, zitieren die sozialen Netzwerke und wollen auch noch davon profitieren. Und so kommen wir dann in so eine Erregungsspirale rein, die insgesamt für die Demokratie sehr, sehr ungesund ist.
Du machst noch ein weiteres Phänomen aus, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar die interessantes Wort Axolotilisierung der Gesellschaft. Mhm. Was hat ein mexikanischer Salamander damit zu tun?
Ja, ich habe versucht, ein Bild dafür zu finden, wie sich unsere Gesellschaft gegenüber früher verändert hat. Axolotl sind Schwanzlurche, Salamander, ja, für die etwas ganz Interessantes gilt, sie verlassen das Wasser nicht. Also ein normaler Molch oder Salamander geht ins Wasser, legt seine Eier ab, dann reift da die Larve, die Kaulquappe, ja, und wenn die erwachsen ist, geht die wieder raus. So, und der Axolotl hat diese interessante Eigenschaft, das Wasser nicht verlassen zu müssen, weil er als Larve geschlechtsreif wird. So bleibt er also sein Leben lang im Larvenstadium, vermehrt sich im Larvenstadium und ist natürlich ein schönes Bild für eine Gesellschaft, in der die Menschen aus kulturellen Gründen, nicht aus biologischen, nicht mehr richtig erwachsen werden. Wir behalten uns unsere kindliche Emotionsdynamik bei. Sich über jeden Scheiß aufzuregen, wegen allem verletzlich zu sein, das ist eine klassische Eigenschaft von Kindern. Ja. Früher war es umgekehrt falsch. Mein Opa, wenn ich mir die Fotos angucke, der wurde mit 14 in die Lehre geschickt, der war ein kleiner Erwachsener. Der war gekleidet wie ein Erwachsener, der musste die Ansprüche eines Erwachsenen tragen, der konnte über seine Gefühle nicht reden. Fürchterlich, möchte ich nicht wieder hin zurück. Ich finde das gut, dass wir diese Sensibilisierungsentwicklung gemacht haben. Aber ich finde es nicht gut, dass wir damit nicht umgehen können. Und dass wir uns eben diese kindliche Verletzlichkeit und Empfindlichkeit bewahrt haben und die kultivieren. Nicht jeder ist in der Lage, mit so einem Humor damit umzugehen. Mhm. Ich meine, ich habe hier gerade gelernt, Scheitern gehört zu jeder gelingenden Beziehung dazu. Ja, das ist eine großartige Art, mit sehr tragischen und harten Dingen umzugehen. Wunderbar. Ich würde mir wünschen, die ganze Gesellschaft hätte euren Humor, dann hätten wir diese Probleme nicht. Ja, aber die Erregungskultur, in der wir sind, die ist absolut humorlos. Gerade wenn es Menschen in der Öffentlichkeit betrifft und ganz insbesondere Politiker, da gibt es gar keinen Humor im Umgang damit.
Was ist denn die Lösung? Sehen Sie eine?
Na gut, die Lösung liegt tatsächlich in Resilienz. Jetzt kann man natürlich sagen, Resilienz findet ja jeder gut. Ne? Er ist dagegen, dass wir widerstandsfähiger werden. Aber die wichtigste Resilienz liegt nicht so sehr auf der Ebene von jedem Einzelnen von uns. Das sind immer so das Wort zum Sonntag Ansprachen. Die wichtigste Resilienz liegt bei Entscheidungsträgern. Leute, die im Kulturbetrieb arbeiten. Ja, wenn ein Künstler bei einer Ausstellung etwas macht, was irgendjemand provoziert und darauf regen sich ganz viele auf, sich dahinter zu stellen und zu sagen, es muss ja nicht jedem gefallen. Ja, und es gehört zum Wesen der Kunst dazu, die Gesellschaft zu provozieren. Nicht mit allem, aber mit vielem. Die Reichweite muss groß sein. Damit Gesellschaft, Kultur sich weiterentwickelt, muss Provokation da sein. Das ist die Rolle der Kunst. Und das sind alles Dinge, wenn man sich überlegt, wie man früher mit Kunst provozieren kann und wie man heute mit Kunst noch provozieren kann, dann merkt man, der ehemals freiste Raum der Gesellschaft ist heute eigentlich der engste geworden.
Ich finde das sehr interessant, das Thema Kunst, aber ich hänge noch so ein bisschen an dem, was du gerade gesagt hast, dass wir aus diesem Larvenstadium nicht mehr rauskommen als Gesellschaft und irgendwie nicht so richtig erwachsen werden und dieses kindliche Affekt, diese kindliche Affekthaltung beibehalten haben. Hat Erziehung dann nicht auch einen ganz großen Einfluss?
Ja, Erziehung hat einen großen Einfluss, nur mittlerweile erzieht ja eine Generation ihre Kinder, die das selber auch nicht gelernt haben. Also das ist das eine Problem. Und ich würde es nicht nur pädagogisieren, dass wir heute so super individualisiert und sensibilisiert sind, passt auch sehr gut zu unserem Wirtschaftssystem. Ja, wir wollen das auch, weil für sehr sensibilisierte Menschen gibt es eine unglaublich breite, diversifizierte Form von Produkten. Ja, angefangen von My Müsli, ja, bis zu dem ganzen Coaching-Zeug, was es alles gibt und all die Sensibilitäten, die wir haben in Hilfe von Gesundheit und Lebensberatung und sowas alles. Also eigentlich ist es ein Zustand, der sehr, sehr gut zu einem immer weiter entfernten, immer weiter entwickelten Kapitalismus gehört, der bis in die feine Unterwäsche eines jeden Bewusstseins eingedrungen sind. Wir sind ja heute Kapitalisten unserer selbst. Wir haben immer Angst, irgendwas zu verpassen, nicht das Optimum zu kriegen, nicht den optimalen Partner zu haben, zu lange zu unglücklich sein, nicht ein Maximum von Glück, mehr nicht genug Sinn vom Leben abzukriegen und so. Das ist ja quasi die Mentalität, in der wir heute leben.
Die Mentalität ist ja auch nicht mehr, was kann ich für die Gesellschaft tun, sondern nee. Was kann die Gesellschaft für mich tun? Das ist zumindest eine These auch.
Die also man kann nicht sagen, dass das Ganze dem Gemeinsinn förderlich ist. Es ist eine sehr gute Entwicklung, die eine Schattenseite hat, über die wir zu wenig nachdenken. Und wir denken natürlich auch, wenn wir uns über alles dann aufregen und diese Erregungskultur kommt, nie darüber nach, was richtet das eigentlich im Großen und Ganzen an.
Erlaubst du
eine... Natürlich. Ich warte schon die ganze Zeit.
Nee, aber Richard macht, Richard macht ja den ganz großen Bogen. Demokratie, ist gefährlich für die Demokratie und es ist eine allgemeine Gesellschaftsanalyse. Inwieweit ist denn dieses Buch und das, was Sie dazu sagen, hängt das mit Ihrer eigenen Erfahrung zusammen? Sie haben ja reichlich Shitstorms eingefahren. Ja. Was macht das mit Ihnen? Macht es Sie eher trotzig oder denken Sie jetzt auch öfter darüber nach, um Gottes Willen, soll ich das, was ich denken, sagen? Hm. Oder bin ich dann erstmal wieder wochenlang beschäftigt mit der Abwehr der Folgen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich, also wenn ich vor 15 Jahren oder 10 Jahren in eine Talkshow ging, mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, dass das irgendwelche Shitstorms auslösen könnte oder sowas. Heute weiß man, wenn man in eine Talkshow geht, man muss genau aufpassen. Es kann ein irgendwo isolierter Halbsatz sein, der verwendet wird. Also diese Erfahrung habe ich durchaus gemacht. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, einige heftige Shitstorms überlebt zu haben.
Ja.
Ja, das macht natürlich auch was mit einem. Also auch die eigene Resilienz wird dadurch gestärkt. Allerdings nie so, als ob einen das grundsätzlich nichts mehr ausmacht. Dann wäre man ja ein völlig stumpfer Mensch. Aber auch wenn man es unter anderem am eigenen Leib erfahren hat, versteht man plötzlich die Intensität des Problems. Die manche Leute, die das nie erfahren haben, die denken, wieso, wo ist denn eigentlich das
Problem? Ja, die sagen ja noch was anderes. Also in vielen Milieus, gerade in bestimmten linken Milieus oder woken Milieus, wird gesagt, jetzt stell dich nicht so an. Du bist es einfach nicht gewöhnt, dass du Gegenwind bekommst. Mhm. Weil bislang warst du in einem geschützten Raum, da konntest du machen, was du willst. Und auf einmal merkst du, was bestimmte Sätze mit anderen Leuten anrichten. Also stell dich nicht so an, du hast genug Privilegien.
Mhm. Also man dreht sozusagen, weil man sich selbst total anstellt und total empfindlich ist, den Spieß rum und sagt, dass Leute, die irgendwas gesagt haben, was sich nicht ganz, ganz genau im politischen Konsens oder im Common Sense der gegenwärtigen Moralvorstellung bewegt, dass die den Fehler gemacht haben. Der Trick ist natürlich gut.
Mhm. Wenn du ein Buch schreibst, dann gibt es ja wahrscheinlich, stelle ich mir vor, so bestimmte Kontrollstationen, zum Beispiel ein Lektorat, die einen darauf hinweisen, an der und der Stelle würde ich es anders formulieren.
Ja.
Und du hast bei deinem letzten Besuch hier erzählt, dass auch dein Vater deine Bücher immer liest und zwar als erstes und auch Feedback gibt. Wer hat dieses Buch zum Thema Meinungsäußerung und Meinungskorridor, dem sehr engen, gegengelesen?
Also mein Vater leider nicht mehr. Mein Vater lebt noch, aber er kann das inzwischen nicht mehr machen. Der würde auch niemals irgendein Wort finden, obwohl er ein Linker ist, das die Wokeness-Kultur inkriminiert. Also für darf man nicht schreiben oder darf man nicht so sagen, weil er aus einer anderen Zeit kommt, als das alles noch nicht gab.
Der würde keine Rücksicht nehmen, oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, also der versteht gar nicht, worüber sich da aufgeregt wird.
Okay. Mhm.
Ja. Also weil er auch einfach die Entwicklung der letzten 20 Jahre nicht mehr so intensiv verfolgt hat.
Wie alt ist
er
jetzt?
Mein Vater ist jetzt 92.
92.
Ja. Mhm. Aber es gibt einen sehr intelligenten Pfarrer in Solingen, den ich sehr schätze und der sicherlich den Grünen nahe steht und auch sehr viel Sympathien für jene Seiten der Grünen hat, für die ich keine habe. Und da gehört natürlich Wokeness-Kultur und vieles andere zu. Und der liest das und das finde ich immer wahnsinnig spannend, weil dem fallen Dinge auf, worüber man sich aufregen kann, wo ich überhaupt nie auf die Idee gekommen bin, dass das irgendwie anstößig sein kann. Und deswegen kann ich mich auch nur bei ihm ganz ausdrücklich bedanken, weil es gibt ja einen Unterschied, ob man Sätze schreibt, mit denen man bewusst klare Kante machen will? Oder Sätze, die man selber für völlig harmlos und unschuldig hält, die einem aber nachher, als das hättest du so nie sagen dürfen, ausgelegt wird. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Kontrolllektüre.
Mhm. Darf ich dich outen an dieser Stelle? Nur was dein Alter angeht. Was anderes gibt es ja wahrscheinlich nicht zu outen, weiß ich nicht. Du wirst 60 nächstes Jahr.
Und ich bin schon 60.
Du bist 60 geworden, genau. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du ein Problem mit dem Altern hast.
Echt?
Ja, in einem Interview. Dass es für dich kein Thema ist, was du so einfach in die Tasche steckst. Und ich habe mich gefragt, es war nur so ein Halbsatz. Ich habe mich gefragt, was ist es am Altern? Ist es, dass du merkst, dass also die Endlichkeit des Lebens, die dir bewusst wird, ist es das, dass du körperlich merkst, dein Körper verändert sich? Oder ist es etwas Geistiges, dass du merkst, man ist nicht mehr so leistungsfähig?
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das überhaupt so gesagt habe. Das ist aber wirklich ein Halbsatz aus einem langen Interview.
Liegt am Alter.
Weil ich nämlich zu meinem 60. Geburtstag, zu meinem 60. Geburtstag vor allen Dingen eins herausgestrichen hat. 60 ist ein Alter, in dem man anfängt zu bilanzieren. Indem man zum ersten Mal so deutlich ist, dass das, worauf man zurückblickt und das, was noch kommt, noch wenig ist. Und dass das beherrschendste Gefühl, was ich darin habe, Dankbarkeit ist. Was am Altern am allerwenigsten Spaß macht, ist für mich nicht, dass sich die Augenbrauen verfärben. Ja, da habe ich sogar einen Vorteil von. Man wird in meinem Metier als Philosoph, öffentlicher Intellektueller, umso ernster genommen, umso grauer die Haare sind. Also insofern profitiert man davon. Aber natürlich zu wissen, die Begrenztheit der Lebensspanne, ja, wie wenig das letztlich noch ist, und dass man irgendwie überlegt, was man noch alles im Leben machen wollte. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, als ob ich nur mein einziges Interesse in Bücherschreiben besteht oder in Talkshows zu gehen. Und einem dann so ein bisschen klar wird, fängt man an, sich irgendwann zu belügen bei all dem, was man noch eigentlich machen will, weil man gar nicht weiß, wie viel Zeit bei einem bei völliger Fitness noch bleibt.
Ja, also egal wie viele Bücher du noch schreibst, ich denke, es werden viele sein. Auch wenn du dir vorgenommen hast, noch was anderes zu erleben. Aber auch wenn du einfach irgendwas machst, was vielleicht gar nichts mit Philosophie zu tun hat. Wir freuen uns, wenn du zu uns kommst und darüber sprichst. Richard,
danke schön.